Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute sprechen wir über China, wir sprechen über deren Strategie, was die Staatsanleihen Amerikas betrifft, die sie seit 2013 abbauen. Wir sprechen über ihre Strategie bei Gold und bei Bitcoin, über die technische Führerschaft, in welchen Bereichen die bereits stattfindet und wo das hinführen könnte. Ronny Stöferle sagt dazu, China wartet erstmal ab, lehnt sich zurück, sieht sich an, wie erratisch der Westen, wie erratisch der Trump da manövriert. Ein-, zweimal stelle ich Nachfragen, widerspreche ich auch, was sozusagen die positive oder die optimistische Zukunft für China betrifft. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich dieses Themas auch mal anzunehmen, sich das mal im Detail anzusehen, was da die Strategie ist und welche Rolle das spielt, weil das ist einfach so, da muss man Hand aufs Herz sagen. Ja. Wir wissen ganz viel darüber, was in Europa passiert. Wir wissen alles darüber, was in Amerika passiert, viel mehr, als wir wissen wollten. Wir sprechen natürlich viel über Russland, manchmal über den Nahen Osten und ganz selten über Afrika. Aber China wird immer so, ja, als eine Blackbox eigentlich dargestellt. Und da ist es ganz wichtig, dass wir reinschauen, nicht nur was die politischen Strategien betrifft, sondern auch die Zahlen, seltene Erden, Rohstoffe, Gold habe ich schon erwähnt, Metalle und natürlich, wenn es um die Währungspolitik, Belt and Road Initiative und so weiter und so fort geht. Jetzt geht's los mit dieser Folge zum Thema China. Willkommen zurück, Ronny Stöferle von Incrementum. Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt.
Servus, Nico.
Wir haben uns ausgeschlafen zwischen der zweiten und der dritten Folge in unserer kleinen Miniserie, die wir hier kurz vor den Sommerferien 2025 produzieren. Und jetzt schauen wir uns mal die andere Seite der Medaille sozusagen an, weil wir reden permanent über Trump und wir reden, und das werden wir sicher auch noch oft tun, und Amerika und was Europa macht, aber diese China-Geschichte, da haben die Leute wenig Einblick und du hast das für uns recherchiert und dafür danke ich dir jetzt schon.
Ich danke für die Einladung. Ich glaube, dass China oftmals komplett falsch interpretiert wird. In erster Linie von Menschen, die auch noch nie in China waren, ja, die auch nicht vielleicht die andere Seite der Berichterstattung lesen wollen. Und insofern gibt es da, glaube ich, relativ viel Aufklärungsbedarf. Ja. Ich möchte aber auch betonen, ich bin bei Gott kein China-Experte, aber ich lese sehr, sehr viel Research von Personen, die in Singapur, in Hongkong, in Shanghai arbeiten. Research von GaveCall beispielsweise, Louis St. Gaff hat, glaube ich, sehr, sehr gute Einsichten. Und insofern, glaube ich, gibt es da ein bisschen einen Aufklärungsbedarf.
Das haben wir ja auch für die Folge, die wir auf Englisch gemacht haben, für den Inc. All We Trust Report. Da haben wir jetzt schon 2 Jahre lang hintereinander wir zwei jeweils China versus Amerika antreten lassen. Und ja, wir haben zumindest diese ganzen Daten, was die Zahlen betrifft, was das Geld betrifft, was die Schulden betrifft und diese ganze Background-Story mit dem Umbau des Finanzsystems, mit vielleicht De-Dollarization zum Beispiel. Also ich war ja auch noch nie in China. Du warst zumindest schon mal dort. Und wie ist es?
Naja, es ist, ich war 2019, habe dort einen Vortrag gehalten bei einer Goldkonferenz und ich war blown away, würde man so schön auf Neuhochdeutsch sagen. Also ich war extrem beeindruckt, wie sauber, wie modern, wie kapitalistisch China ist. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, Shanghai ist jetzt auch nicht ganz China, aber ich war extrem positiv überrascht. Und jeder, der in letzter Zeit, also ich bin im Herbst wahrscheinlich wieder dort, jeder, der in letzter Zeit dort war, sagt, es hat nochmal einen Riesensprung gemacht. Ja. Also ich glaube, diese technologische Führerschaft, die China seit einigen Jahren beansprucht, ja, die ist mittlerweile Realität.
Okay. Das hat natürlich Zusammenhänge mit den Dingen, die wir jetzt besprechen werden. Hat China in deinen Augen Anspruch darauf, der globale Hegemon zu werden? Wollen die Rolle, die Amerika bisher innehatte, denen wegnehmen oder wollen sie nur quasi einen Seat on the Table?
Letzteres. Ich glaube, China, wenn man, Harari hat einmal gesagt, Geschichte ist nicht die Beschäftigung mit der Vergangenheit, sondern die Beschäftigung mit der Veränderung. Das finde ich einen ganz klugen Satz. Und ich glaube, wenn man sich so wenn man sich China im Zeitverlauf anschaut, ist diese Demütigung auch dieser mangelnde Respekt vor China, vor der chinesischen Bevölkerung, vor der chinesischen Geschichte, das ist etwas, das die Chinesen wirklich wurmt. Wenn man sich China anschaut, war es eigentlich immer, ich würde mal sagen, eher in der Defensive geopolitisch, ja, hat immer versucht, Stabilität nach innen zu garantieren, aber war jetzt nie ein Land, das jetzt da großartig andere Länder angegriffen hat. Also insofern würde ich mal sagen, ist China jetzt quasi am Tipping Point, und ich glaube, dass die meisten in der westlichen Welt überhaupt nicht wahrgenommen haben oder es nicht wahrhaben wollen, wie dominant China mittlerweile ist. Denn China ist nicht mehr der Produzent von billigen Sneakers, ja, sondern mittlerweile sind sie halt wirklich auch im hochtechnologischen Bereich angekommen. Und ich glaube, das wird ein bisschen ignoriert vom etwas arroganten Westen.
Wir haben ja diesen intimen eigentlich Zusammenhang zwischen Geopolitik und Finanzmarkt gesehen und Technologie bei dieser DeepSeek-Episode, als plötzlich aus China ein AI-Modell kam, was dann geheißen hat, okay, die können eigentlich dasselbe, was wir auch können, vielleicht ein bisschen weniger, aber dafür mit deutlich weniger Aufwand, und daraufhin sind dann gleich die Aktienmärkte in die Knie gegangen.
Ja, also ich glaube, da versucht man natürlich auch ganz bewusst quasi ein bisschen zu sticheln, ja, und dem Westen zu zeigen, okay, wir sind eben auch in den wesentlichen Zukunftstechnologien, sind wir mittlerweile auch tonangebend und können das mit deutlich geringerem Kapitaleinsatz eben machen, wenn man sich die DeepSeek-Geschichte anschaut. Da wurde ja wesentlich weniger investiert als bei ChatGPT beispielsweise, und wir haben vorher ein bisschen so über AI-Tools in unserem Daily Business gesprochen, und ich muss auch sagen, ich probiere da immer herum zwischen Gemini, Grok, ChatGPT und DeepSeek, und DeepSeek liefert teilweise sehr, sehr exakte Ergebnisse. Aber das ist nur ein Teil davon, und ich glaube, das ist ein Satz vom Louis Garf, der sich bezieht auf ein altes Sprichwort. Und das beschreibt eigentlich so das Big Picture ganz gut, Nico. Es gibt eben die alte Weisheit, dass die Tragödie Asiens im Endeffekt ist, dass China ein zutiefst kapitalistisches Land ist, dem der Sozialismus aufoktroyiert wurde, während Japan ein zutiefst sozialistisches System ist, dem eigentlich der Kapitalismus aufoktroyiert wurde. Und
das stimmt eigentlich.
Und ich bin im Sommer mit der Familie in Japan, ja, und bin wirklich wahnsinnig gespannt, wieder die Eindrücke sein werden. Und ich sagte, Japan ist von der Vorbereitung her nicht easy, ja, für eine Reise. Also daran erkennt man schon, dass sie halt einerseits natürlich eine Insel sind und andererseits eben Japan nicht zu vergleichen ist mit den meisten anderen Ländern, während China relativ einfach zu bereisen war. Aber ich glaube, so dieses Bild, dass China ein bisschen Nordkorea ähnelt, ja, ist ein Bild von Menschen, die noch nie in China waren. Mich hat es eher an Singapur erinnert. Ja. Also weitgehende wirtschaftliche Freiheit, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ja. Also die Partei zu kritisieren, macht wahrscheinlich keinen besonders schlanken Fuß, aber wenn man mit Unternehmern spricht, ja, nicht nur lokalen Unternehmern, sondern eben auch mit Unternehmern aus dem Westen, die in China Fuß gefasst haben, dann werden die das weitgehend bestätigen, dass man weitgehend in Ruhe gelassen wird, ja, und einfach wertschöpfend tätig sein kann.
Ich sag mal, das eine ist das politische System, und das andere ist quasi, wo steht die Gesellschaft auf der Timeline, was den Hunger betrifft, was die Luft nach oben auch betrifft. Gerade diese technologische Brillanz, die in China oft berichtet wird, ich war ja selber noch nie dort, hat halt auch ganz viel damit zu tun, dass die natürlich in den letzten 20, 30, 40 Jahren das alles neu aufbauen konnten, so wie beispielsweise auch die baltischen Staaten digital super sind, während Deutschland und Österreich sich schwer tun, weil wir haben diese Legacy-Systeme mitschleppen, die lange Zeit gut funktioniert haben, aber jetzt nicht mehr so mitkommen. Und eine Sache, die auch auffällig ist, jetzt reden wir immer über den Konflikt zwischen USA und China, nicht nur wir, auch Trump tut das, aber gleichzeitig wäre ja China ohne die USA nie dorthin gekommen, wo sie heute sind, genauso wie Japan dort nie hingekommen wäre. In Wahrheit haben wir ja alle irgendwo den ökonomischen Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg quasi der amerikanischen Führung zu verdanken, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Aber Nico, schauen wir uns vielleicht einfach mal die Zahlen an. Ich habe mich in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mal da einerseits wissenschaftliche Papers angesehen. Ich habe mal jetzt beim Herfahren, habe ich mal einen wahnsinnig faszinierenden Podcast über das chinesische Bildungssystem und den Druck an den Universitäten und wie viel Output die einfach haben, ja, wirklich an erstklassigen Absolventen angehört. Aber vielleicht ein paar Zahlen jetzt abseits einmal vom rein wirtschaftlichen, auf das wir dann wahrscheinlich auch noch später zu sprechen kommen werden. Also Anteil am Weltbip, USA aktuell noch 24% des globalen BIPs, China mittlerweile schon 18%. Ja. Also daran erkennt man schon, okay, es wird knapper. Forschungs- und Entwicklungsquote, USA 3,5% des BIPs, sind 600 Milliarden, China 2,7%. Haben massiv aufgeholt, sind mittlerweile über den meisten OECD-Nationen. Und das war auch, wenn man sich beispielsweise die Fünfjahrespläne anschaut, wenn man sich das, die Aussagen zum dritten Plenum ansieht. Xi Jinping ist vollkommen klar in seinen Aussagen, China soll Hochtechnologie produzieren und soll da alle anderen Länder weltweit einfach überholen. Vielleicht die Abhängigkeit zwischen China und den Vereinigten Staaten. Das ist ganz, ganz wichtig im Vergleich zur ersten Amtszeit von Donald Trump. Da hatten die Chinesen noch, da war der Exportanteil Chinas in die USA, waren es 19,2%. Jetzt sind es 14,7%. Das klingt jetzt nicht nach wahnsinnig viel.
Von den Exporten, die China macht, oder von den Importen, die Amerika macht?
Von den Exporten, die China macht, ja, gehen mittlerweile nur noch 14,7% in die Vereinigten Staaten, Tendenz fallend. Das heißt, man hat sich in den letzten Jahren ziemlich gut diversifiziert. Man verkauft dann eben die Technologie, man verkauft Bagger, Kräne, Autos, Infrastruktur, was auch immer. In erster Linie eben mittlerweile in andere Emerging Markets, ja, in Ländern, die bei den BRICS dabei sind, die bei der Shanghai Cooperation Organization dabei sind.
Belt and Road, ganz wichtig.
Belt and Road, ja. Also da ist schon sehr, sehr viel passiert. Das heißt, China ist mittlerweile deutlich weniger abhängig von den Vereinigten Staaten als noch zur ersten Amtszeit von Donald Trump. China ist die größte Handelsnation der Welt. China hat mehr Milliardäre als die Vereinigten Staaten, auch ganz interessant. Wenn man sich vielleicht anschaut, wo die ganzen Luxusgüterproduzenten, wo die in erster Linie wachsen, das ist ganz klar in China.
Sind aber natürlich die Dollar-Milliardäre.
Sind Dollar-Milliardäre.
Das dürfen wir nie vergessen. Also quasi, ja. Das ist ja quasi diese zwei dominanten Exporte, quasi der Anglo-Sachsen sind der Dollar und die englische Sprache. Und beides sind sehr stark verankert. Ich glaube, das ist wichtig auch als Grundlage für die weitere Debatte jetzt über China.
Ich glaube auch ein bisschen so dieser American Way of Life, ja, und die amerikanische Kultur, wenn man so sagen will. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie es mit deinen Kindern ist, aber das, was ich meine, Kinder ansehen und anhören, ist nach wie vor extrem stark US-dominiert. Ja. Ja. Also das muss man auch sagen. Und wenn man in Shanghai beispielsweise ist, ja, also da ähnelt, sage ich einmal, die Geschäfte ähneln dem Westen, ja, der Lifestyle, auch so Dinge wie Fettleibigkeit beispielsweise. Ja. Also da nähert man sich doch ziemlich dem Westen an. Ganz interessante Zahl dazu noch, auch vielleicht das versinnbildlichend, was jetzt eben den Aufschwung Chinas betrifft. Der durchschnittliche 19-jährige Chinese ist mittlerweile größer als der durchschnittliche 19-jährige Italiener. Jetzt kann man sagen, die Italiener sind jetzt auch nicht unbedingt Riesen. Ich glaube, die Holländer sind die Größten. Ja.
Die Holländer sind schon sehr groß.
Die Holländer sind riesig. Ja. Aber das hat natürlich auch, ja, mit Ernährung zu tun. Ja. Das hat natürlich auch, ist ein Zeichen für Entwicklung. Und das fand ich eine ganz spannende Statistik, ja, wie sich eben die Körpergröße der Chinesen verändert hat. Ja.
Ist das wirklich so?
Es ist so, ja.
Aber was auch spannend ist, weil du gesagt hast, Fettleibigkeit natürlich. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir darauf hinweisen, Shanghai ist nicht China, beziehungsweise absolut, auch die Städte sind nicht das ganze Land. Ähnlich so, wie wir auch in Amerika gesagt haben, Flyover Country. Aber China hat halt wirklich noch quasi ein Spektrum von quasi Mittelalter bis 21. Jahrhundert, was glaube ich, das Leben der Menschen betrifft. Japan ist meines Wissens nach die einzige Gesellschaft, die es geschafft hat, reich zu werden, ohne fett zu werden.
Kann sein, ja. Ich glaube, die sind bei der Lebenserwartung auch ganz weit oben. In Europa, lustigerweise, da habe ich mir vor kurzem angeschaut, Spanien hat die höchste Lebenserwartung innerhalb Europas. Ja.
Nee, es ist die Sonne und das mediterrane Lifestyle. Das darfst du wirklich nicht unterschätzen. Ja. Du lachst jetzt, aber.
Nein, ist
aber
so,
das, ja. Wenn du als spanischer Opa oder als Oma in Italien den Tag damit verbringst, vor der Tür zu sitzen, ja, und mit Leuten zu reden, hast du ein anderes Leben, als wenn du bei uns weggesperrt wirst im Winter für 6 Monate irgendwo in eine Wohnung. Es ist leider so.
Ja. Spanische Bond-Renditen sind mittlerweile auch niedriger als die Renditen für Frankreich. Ja. Also da sehen wir auch innerhalb der Eurozone, ja, dass es ein bisschen einen Paradigmenwechsel gibt, ja, während die Peripherie eigentlich ziemlich aufgeholt hat, das Gap verringert hat, ja, und auch die schmerzhaften Strukturreformen jetzt durchtaucht sind, sieht man, dass eigentlich die Probleme in der Eurozone immer mehr in den Kern kommen. Ja? Mhm. In erster Linie eben Frankreich, bis zum gewissen Grad auch vielleicht Italien und dann natürlich auch Deutschland. Ja? Aber wir schweifen ab.
Das war in einem Satz nur, das war auch immer der Plan.
Ja.
Der Plan war immer, dass man sich angleicht. In welche Richtung wurde nicht dazu gesagt?
Vielleicht noch kurz ein paar Zahlen, weil ich hab's wirklich faszinierend gefunden. Mehr Hochgeschwindigkeitszüge als der Rest der Welt zusammen, über 40.000 Kilometer. Die Hälfte aller E-Autos wird in China verkauft und China produziert mittlerweile mehr E-Autos als alle anderen Länder zusammen. Auch wenn man sich beispielsweise anschaut, die Zulassung von BYD in Europa explodiert.
Kann man ja auch auf der Straße beobachten.
Auch, ich bin jetzt kein Autofanatiker, aber wenn man sich anschaut, wie weit die technologisch sind, ja, zu fantastischen Preisen. Jetzt werden dann natürlich wieder alle sagen, ja, das ist natürlich stark staatlich subventioniert, aber ich glaube mal, die europäische Autoindustrie ist jetzt auch nicht unbedingt an staatlichen Subventionen.
Ja.
Aber ganz, ganz wichtig noch, China hat mehr Patentanmeldungen als die USA, die EU und Japan zusammen. Mhm. 1,5 Millionen Patentanmeldungen pro Jahr. Also ich glaube, anhand dieser Zahlen erkennt man schon, okay, man muss einfach diese Entwicklung, die China in einem wahnsinnig schnellen Tempo eigentlich gemacht hat, das muss man schon auch würdigen, das muss man ernst nehmen. Da muss man vielleicht auch vom Hohn raus runterkommen.
Zyniker würden jetzt sagen, ja gut, das ist kein Problem, weil die melden ihre eigenen Ideen als Patente an und unsere auch.
Ja, ich bin da ein bisschen kritisch, was jetzt IP betrifft, ja, weil den westlichen Konzernen war es ja durchaus bewusst, ja, dass man, wenn man nach China geht,
ja,
dass man natürlich auch technologisch die Hosen runterlassen muss. Ja. Also dann im Nachhinein zu sagen, okay, die haben uns da alles gefladert, ja, ist finde ich ein bisschen eine dünne Suppe teilweise. Ja. Aber natürlich, ja, dass Plagieren oder sagen wir bessere Kopieren von Technologien, das beherrschen sie schon, ja. Aber jetzt sind wir eben so weit, dass sie dann eben noch eine Schippe draufsetzen, ja, und technologisch wirklich besser sind in vielen Bereichen.
Kannst du sagen, in welchen Bereichen? Also kannst du sagen, wo man das wirklich schon sehen kann?
Naja, also im letzten Gespräch mit Louis Garf hat er beispielsweise gesagt, dass im Bereich der Robotik, die Chinesen mittlerweile vor den Japanern auch sind, ja, im Bereich, also jetzt relativ banal, Baumaschinen, ja, ist China sicherlich weiter mittlerweile als die meisten westlichen Konzerne. Ich würde mal sagen, im Bereich Automobil, das ist natürlich auch, es hat auch ein bisschen einen Symbolcharakter, würde ich auch sagen, dass die chinesischen Autobauer technologisch und auch vom Preis her wahrscheinlich den deutschen Autobauern mittlerweile schon fast überlegen sind. Ja. Das sind jetzt natürlich pauschale Aussagen, ja, aber es war auch immer so bei japanischen Autos beispielsweise, die waren uns technologisch auch immer einiges voraus, ja, zu günstigeren Preisen. Design kann man natürlich streiten, aber so diese Merkmale wie Design, wie Sicherheit, ja, wie Verarbeitung und so weiter. Ich weiß nicht, ob die dann halt einen Preisaufschlag von 50%, 60%, 70% von einem BMW oder einem Mercedes wirklich rechtfertigen. Ja.
Was halt wirklich crazy ist, ist, dass du dann halt diese Verschränkung hast, gerade bei der Technologie zwischen diesen, sag ich einmal, du hast, was ist es, du hast Energie, das sind die Batterietechnik. Das ist die ganze, woher kommt BYD? BYD hat angefangen mit Handy-Akkus, ja, und jetzt machen sie ja offenbar Elektroautos, die Tesla das Wasser reichen können. Ich habe es noch nicht getestet, aber du hast diese Technik, du hast diese Energietechnik, du hast die Software, die ganz, ganz entscheidend ist, wo die, wenn wir jetzt bei den Autos bleiben, ich würde sagen, die deutschen Autobauer am meisten versagt haben, weil sie einfach nicht das nicht gesehen haben, dass das notwendig ist. Und dann hast du quasi das Physische, also die Materialien. Ja? Und dass China zum Beispiel da auch keine Nachteile hat, ist irgendwie logisch, wenn sie A, ohnehin der größte Produzent von allem sind und B, auch Rohstoffe im Land haben ohne Ende. Stichwort seltene Erden. Was tut sich da? Weil das ist auch so ein Thema, wo jeder irgendwas in der Zeitung liest und sich denkt, da kenne ich mich aus, aber in Wahrheit kennt sich keiner aus.
Ich glaube, seltene Erden sind, einerseits, sie sind nicht so selten, ja, was aber wirklich selten ist, sind die Raffinierungskapazitäten, ja. Also China hat circa 60% der Produktion von seltenen Erden raffiniert, also verarbeitet, aber 90%.
Also mit den Chips, die Chips, die dann alle in Taiwan hergestellt
werden. Genau, ja, genau. Und das ist eben auch dann eine Technologie, da muss man jetzt sagen, das ist jetzt nichts, das ist jetzt auch nicht Rocket Science, ja, aber das ist jetzt auch nichts, was man quasi auf Knopfdruck dann wieder starten kann. Wenngleich die EU sagt, sie wollen, glaube ich, bis 2030 40% aller kritischen Mineralien innerhalb der EU fördern. Ja, wäre ich jetzt einmal ein bisschen.
Verarbeiten oder fördern?
Fördern, ja. Wäre ich einmal ein bisschen skeptisch, dass es funktionieren wird. Muss man sich nur anschauen, was jetzt in Serbien passiert mit den Lithium-Vorkommen. Gibt es Riesenproteste.
Serbien ist auch nicht in der EU.
Ist nicht in der EU, aber die EU hat gesagt, innerhalb Europas. Ja, also ich glaube, man ist sich schon bewusst, dass es nicht in der EU passieren wird. Aber ich glaube, irgendwie Europa, also EU beziehungsweise affiliierte Nationen, ja, also auf dem
Nordafrika,
Kontinent.
Nordafrika,
naja,
und Russland.
Naja, aber ich hab da schmunzeln müssen, ja, weil ich meine, wir hätten auch in Österreich hätten wir jede Menge Möglichkeiten, Rohstoffe abzubauen, aber es gibt keine Akzeptanz, es gibt keine Prozesse, es gibt auch gar nicht einmal die Leute, ja, die solche Umweltverfahren begleiten, ja. Es fehlen wahrscheinlich auch die Ingenieure, also es fehlt eigentlich an allem.
Der Druck fehlt, natürlich.
Also insofern, diese seltenen Erden, und was ist das beispielsweise? Habe ich mir jetzt auch vorher noch geschwind angeschaut. Das sind 17 chemische Elemente seltener Erde, wie beispielsweise Lanthan, Samarium, Thulium, Scandium, Terbium. Die sind meistens eigentlich in der gleichen Lagerstätte, also die kommen gemeinsam vor. Und man benötigt die halt leider für alle möglichen Dinge, die jetzt gerade gefragt sind. Ja, das sind eben kleine Magnete, Hochleistungsmagnete, die wir beispielsweise in der Windkraft brauchen, die wir für Elektroautos benötigen. Ja, die benötigen wir für Festplatten, für Lautsprecher. Und Fakt ist eben, wir haben im Moment nicht die Kapazitäten dafür. Das heißt, man kann, und das ist ein bisschen meine These generell bei den Rohstoffen, dass Rohstoffe für die fördernden Länder immer mehr zu einer Versicherungspolice werden, wonach man eben nicht mehr so beliebig erpresst werden kann. Und auf der anderen Seite, dass sie immer mehr als strategisches Tool eingesetzt werden, um wirklich Politik zu machen. Mhm. Also bei wesentlichen Metallen beispielsweise, ob das jetzt Lithium ist, ob das auch Nickel ist, Kupfer, ganz, 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 ganz wichtig klarerweise, da ist die Förderung so stark zentriert, dass ca. 85% der Förderung auf nur drei Länder entfällt. Ja? Und diese drei Länder sind eben immer nicht westliche Länder. Das heißt, die Produktion von Rohstoffen und eben auch von strategisch wichtigen Rohstoffen findet sich in erster Linie in Emerging Markets. Und ich glaube schon, dass wir hier einfach sehen, dass sich, und da ist jetzt China wahrscheinlich das beste Beispiel, dass es eben nicht so leicht erpressbar ist, weil dann eben China sagt, okay, wir stoppen unsere Exporte von seltenen Erden. Und dann schaut mal, wie es weitergeht, ja, mit der Produktion von euren Technologiegütern.
China ist auch der größte Goldproduzent der Welt.
Und der größte Importeur und der größte Konsument.
Das heißt, man ist sich der Bedeutung aller strategischer Rohstoffe durchaus bewusst. Ich weiß nicht, ob du dir das im Detail angesehen hast, aber dann ist es ja wahnsinnig schwer vorstellbar, dass die nicht auch Bitcoin im Blick haben. Das ist ja eigentlich nicht möglich.
Ja, natürlich haben sie es im Blick.
Aber wissen wir irgendwas über, also wir wissen, es gibt diese Statistiken, dass Bitcoin, dass China angeblich 200.000 Bitcoin hat. Aber woher das kommt, weiß keiner. Dann verbieten sie das Mining, kommt da weiterhin ungefähr 10% der Hashrate aus China. Ist mir schon klar, offenbar hat man da einfach die Hardware an die Partei geholt und jetzt wird man halt beim Xi Jinping im Keller gemeint, ja. So wie man das auch in Venezuela gemacht hat. Aber es fehlt an echten offiziellen Hinweisen, außer halt ein bisschen so Hongkong scheint mir der Hub zu sein, den China nutzt, um da mitzuspielen.
Da weißt du sicherlich viel mehr, Nico, was das betrifft. Ja, aber ich glaube, es wäre naiv zu glauben, dass China Bitcoin nicht am Radar hat. Und oftmals ist es so, das ist ja auch so Geschichten wie VPNs beispielsweise in China, ja, das sind halt, das sind offene Geheimnisse, dass das natürlich genutzt wird, ja, dass gewisse Seiten offiziell verboten sind, aber jeder hat ein VPN und schaut sich diese Seiten an. Wieso sollte es beispielsweise im Bereich von Bitcoin anders sein, ja? Dass die Repression wahrscheinlich eine andere ist, vollkommen klar. Aber wie China jetzt strategisch Bitcoin einsetzt, bin ich ganz ehrlich überfragt, aber ich glaube, wir sollten nicht glauben, dass sie auf Bitcoin vergessen haben.
Also ich würde da auf diese kapitalistische Einstellung der Unternehmer und der Händler zurückgreifen und da fällt mir ein, diese Geschichte, die schon einige Jahre alt ist, die mir aber auch bestätigt wurde aus Nigeria, dass es einfach nigerianische Firmen gibt, die ihre Exporte aus China in Bitcoin bezahlen. Und dass das einer der Gründe ist, dass in Nigeria das Bitcoin-Volumen so hoch ist und dass das deswegen passiert, weil Bitcoin ist in Nigeria de facto so halb verboten, Bitcoin ist in China de facto so halb verboten, aber nigerianische Firmen haben auch Kapitalverkehrskontrollen und dürfen nicht mehr als $10.000 am Tag bewegen und das ist halt als Firma ein bisschen lächerlich. Und deswegen machen sie es einfach, das ist halt das, was ich meine. Dann sagt der Markt, na gut, dann machen wir das halt anders. Und die Chinesen sagen dann, bevor wir gar nichts verkaufen, verkaufen wir es euch für Bitcoin. Wir finden schon jemanden, der uns das dann irgendwie wieder ins System zurückbringt, I guess. Ja.
Nein, würde ich auch sagen. Also ich meine, Kapitalverkehrskontrollen werden umgangen, ja, das ist Fakt, ja. Und User oder Unternehmer sind da relativ kreativ und finden Lösungen, ob das jetzt via Hongkong ist beispielsweise, oder über irgendwelche verschachtelten Strukturen, aber Fakt ist, dass das wird schon passieren. Und ich glaube schon, dass China versteht Gold sehr, sehr gut. Ja. Yeah. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Xi Jinping in der Früh aufwacht und das Erste, was er macht, ist, er schaut auf den Goldkurs. Ja. Aber Gold hat sicherlich eine strategische Bedeutung, nicht nur für den chinesischen Staat. Also People's Bank of China hat die Goldreserven in den letzten, kann man sagen, 5-6 Jahren verdoppelt, wobei wir davon ausgehen, dass sie deutlich mehr haben als offiziell verlautbart. Also ich würde mal so von mindestens 5.000 bis 6.000 Tonnen ausgehen. Der IMF sagt eben auch, dass die Schattenkäufe, also die non-disclosed purchases im Bereich der Notenbanken, er macht ca. 40% des Gesamtmarktes aus. Also das ist signifikant. Plus China ist, wie gesagt, seit vielen Jahren der größte Goldproduzent. Keine Unze Gold verlässt das chinesische Territorium. Also netto. Insofern netto, ja. Also insofern, ich glaube, so die 5.000, 6.000 Tonnen, die man anhand von Statistiken und auch Aussagen von Offiziellen sich so ganz gut zusammenreimen kann, die halte ich für sehr, sehr realistisch. Ja? Und dann wäre man eigentlich, dann wäre es bis zu den US-Goldreserven von 8.100 Tonnen gar nicht mehr so weit. Und es ist eben nicht nur die People's Bank of China beziehungsweise staatliche Organe, die Gold kaufen, sondern eben auch die Privaten sehr, sehr stark. Ja, also du hast einerseits einmal chinesische Privatinvestoren, die natürlich verunsichert sind. Einerseits einmal aufgrund der extrem restriktiven Covid-Maßnahmen. Ja, ich meine, es waren ja richtige Lockdowns, ja, und nicht so wie in Österreich, ja, wo der erste Lockdown ist vielleicht noch ernst genommen worden und dann hat man es eigentlich eher locker genommen mit den Gesetzen. Aber in China war das wirklich beinhart. Das hat natürlich auch zu einem Vertrauensverlust geführt. Das sieht man auch am chinesischen Konsumentenvertrauen beispielsweise.
Es war in Deutschland übrigens auch härter als bei uns.
Ja,
ich möchte das dazu sagen, weil ich weiß, dass viele da, dass da immer noch viele Gräben offen sind in Deutschland.
Ja, ich glaube, für uns ist halt ein Gesetz oftmals ein bisschen so eine,
ja.
Aber das eine Leitplanke. Ja.
Das vergisst man gerne. Aber dass die je weiter du in den Norden gehst, desto mehr sind die, ist Regel. Und bei absolut, uns ist halt, ja. In Wien fängt der Balkan an, das ist eher so, das muss man erstmal auslegen.
Absolut, ja. Nein, es ist so. Und also ich glaube, einerseits die Covid-Maßnahmen und dann eben auch die massiven Einbrüche am chinesischen Immobilienmarkt, ja, -30% seit dem Top. Hat natürlich dazu geführt, dass Gold jetzt eigentlich wieder die primäre Investitionsform geworden
wirklich?
Ist. Ja.
Weil Immobilien sind doch der, ist es das nicht? Also der durchschnittliche Chinese investiert doch in Immobilien, daher kommt doch diese Blase, das ist doch diese ganze Story, oder?
Ja, das Problem an Immobilien ist halt, dass sie nicht wahnsinnig liquide sind. Ja. Ja, und das haben die Chinesen jetzt gesehen. Und insofern ist es, die private Nachfrage ist umgebrochen und ich glaube, China hat 106% des GDPs ist Sparvolumen, also da ist wirklich viel Sparvolumen vorhanden. Und dann auf der anderen Seite incentiviert man auch wirklich strategisch mittlerweile Versicherungskonzerne und institutionelle Investoren, dass sie eben Gold kaufen.
Versicherungskonzerne.
Also, ja.
Im Gegensatz zu dem, was wir besprochen haben, ja, genau. In einer vorderen Folge, dass ganz, es im Westen genau. Gar nicht erlaubt ist, ist es in China sogar erwünscht.
Genau. Und da gab es eine sehr interessante Aussage auch von einem chinesischen Offiziellen, der mal gefragt wurde, wieso hat China eigentlich so relativ geringe staatliche Goldreserven? Da hat er gesagt, China holds gold through its people.
Mhm.
Das fand ich eine sehr, 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 sehr interessante Aussage. Vielleicht wird Gold einmal in China konfisziert. Ja, ich würde es nicht ausschließen. Ja.
Warum soll es konfisziert werden? Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Marc Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf.
Wenn man sagt, okay, man möchte halt vielleicht wirklich einen Sputnik-Moment, ja, dass man sagt, okay, wir sind mittlerweile mit Abstand der größte Goldhalter, man hat es in Südkorea beispielsweise auch gemacht, also ich würde das nicht ausschließen. Ja.
Also, das ist eine interessante Frage, weil das Erste, woran ich gedacht habe, als du gesagt hast, China holds gold through its people, ist, dass das im Grunde auch die Idee in Europa war. Ja, dass du da den Gold mit der Euro-Einführung wurde ja der Goldmarkt liberalisiert. Du hast die Mehrwertsteuer wurde abgeschafft auf Gold. Du hast in den meisten Euro-Ländern auch immer noch diese Haltefrist. Und du kannst ja, also so sehr wie bei uns, kannst du in kaum einem Land Gold kaufen.
In China schon.
In China schon. Ja. So. Und aus staatlicher Sicht ist ja die Gefahr, dass die Bevölkerung Kapital hält oder Gold hält in dem Fall, nur dann ein Problem, wenn du im Goldstandard bist. Das ist ja die Ironie auch der Goldbugs, über die wir gesprochen haben, dass sie oft sagen, na, wir brauchen den Goldstandard zurück, aber es in Wahrheit eine staatliche Preiskontrolle ist. Und warum hat 1933 der Roosevelt das Gold eingesammelt? Naja, weil der Weltmarkt nach dem Gold verlangt hat und den Goldstandard ihm vorgeschrieben hat. Ja? Also und wann wurde es wieder aufgehoben? Nachdem der Goldstandard aufgehoben wurde. Also da gibt es dieses zweischneidige Schwert des staatlichen Goldstandards, dass das wiederum eigentlich ein Incentive ist, den privaten Goldbesitz zu kontrollieren, während du in Abwesenheit eines Goldstandards dieses Problem nicht hast. Das heißt, was du meinst ist, China könnte das machen, wenn sie wirklich auf einen Goldstandard wollen, was ich aber ehrlich gesagt nicht sehe. Siehst du das? Als echte...
Ich sehe es auch nicht. Ich sehe es so, dass Gold in jeder Transformation des Währungssystems, vor allem des globalen Währungssystems, immer eine Rolle gespielt hat. Ja. Und du brauchst, ist halt quasi die Eintrittskarte zum High-Stakes-Poker. Ja. Ja. Je mehr goldene Chips du hast, ja, desto besser ist deine Position. Ja. Und das sieht man ja auch im Big Picture, ja, dass die westliche Welt, ja, verkauft keine Unze mehr. Auf der anderen Seite hast du aber auch Länder wie Polen. Ja. Ein bisschen so, dass der Superstar jetzt in der Europäischen Union kauft massiv zu. Du hast natürlich Russland hat sehr, sehr stark zugekauft. China hat, wie gesagt, deutlich mehr als offiziell verlautbart. Die Türkei kauft sukzessive zu. Also ich glaube schon, dass so die wesentlichen Player, und ich habe das einmal verglichen mit der Welt des Wrestlings, ja, wo es eben den sogenannten Heel-Turn gibt, ja, wo der Bad Guy so beliebt ist, ja, dass er zum Good Guy wird. Ja. Ja, da sagt das Publikum, okay, wir mögen dich, ja. Du sollst eigentlich nicht mehr der Bösewicht sein, ja, sondern du bist ab jetzt der Gute. Und das beste Beispiel ist eben The Rock. Ja.
Wollte ich gerade sagen, ich bin ja Experte für Wrestling, aber das beste Beispiel ist The Rock. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, wenn es eine Kritik gibt, die Bitcoiner gerne gegen Gold anwenden, dann ist es a Boomer Rock. Ja. Und das ärgert mich wahnsinnig, weil es ist eben kein Stein, es ist ein Metall. Ich finde, man muss schon auch in der Kritik korrekt bleiben. Nein, schon, nein, oder?
Ja, nein.
Ja, zur Frage des Goldes. Also, das ist deswegen interessant, weil erst vor kurzem ist uns ja reingeflattert ein Bericht, dass jetzt Gold aufgrund des Goldpreissteigerung auch bereits das zweitwichtigste Reserve-Asset ist, und zwar vor dem Euro. Mhm. Und interessanterweise war es die EZB, die uns das mitgeteilt hat, was ich schon interessant finde, weil die EZB ja eben auch sehr viel Gold hält und quasi plötzlich jetzt Aufmerksamkeit. Es gab auch sogar eine Aussage von Lagarde, die sich auf 1971 bezogen hat, wo ich mir gedacht habe, jetzt Leute, wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Jetzt kommt sie mir da mit 1971 um die Ecke. Ich bin ja, was den Euro und die Lagarde betrifft, wirklich sehr hin und her gerissen. Mehr hin als her. aber ich will ja auch uns nichts Böses wünschen. Also wenn das in irgendeiner Form klappen sollte, bin ich ja dabei. Ja? Was ich damit meine ist, diese Goldkomponente, diese, was mich immer so ärgert an der EZB ist, dass sie zwar offenbar verstehen, dass man eben dieses neutrale Sparasset, Store of Value Asset braucht, aber dass man gegenüber Bitcoin so negativ und ungut ist, obwohl das ja eigentlich nichts anderes erfüllt als Gold, und man könnte das so machen, wie es die Amis jetzt machen, vielleicht wird man es auch machen, aber das fehlt mir eben noch, das ist der Grund. Aber glaubst du, dass wir da wirklich jetzt sozusagen eine Renaissance des Goldes im Reservemanagement sehen, in internationalen Reserven und auch aus Perspektive Chinas? Die haben ja 2013 schon gesagt, sie wollen keine US-Staatsanleihen mehr anhäufen. Was ist da der Plan und was bedeutet das noch für das Finanzsystem?
Also die Renaissance von Gold als Reserve-Asset ist in vollem Gange, ja. Das hat natürlich mit 2022 Sanktionen gegen Russland hat das nochmal mehr an Dynamik gewonnen, also 3 Jahre in Folge jetzt mit mehr als 1000 Tonnen, die gekauft wurden seitens der Notenbanken. Das ist schon massiv. Im letzten Jahr, in absoluten Zahlen waren es, glaube ich, 100 Milliarden, die gekauft wurden. Kann man sagen, okay, das sind 1,5 Monate Quantitative Easing, ja. Aber es ist nicht nichts, ja. Und ich glaube, man muss auch den Symbolcharakter, auf den muss man immer hinweisen, ja, dass eben nicht US Treasuries gekauft werden, ja, dass eben nicht der Euro gekauft wird, ja, sondern dass eben ein neutrales Reserve-Asset gekauft wird, das nicht beliebig vermehrbar ist. Aber sprechen wir vielleicht kurz einmal über China und die USA wieder und was die Schuldenthematik bitte, betrifft. Ja. Weil das ist wahrscheinlich des Pudels Kern. China hält aktuell 765 Milliarden an US Treasuries. Ja. In der Spitze waren das 1300 Milliarden. Also man lässt eigentlich die US Treasuries auslaufen. Ja.
Man seit 13, das hat man angekündigt und seitdem genau, macht man es auch.
Ja. Man kauft keine neuen mehr. Die größten Schuldner sind aktuell Japan, 1,13 Billionen, und dann kommt UK mit 780 Milliarden. Ja.
Also die beiden, die sich nicht aussuchen können. Ne?
Die sich nicht aussuchen können und die wahrscheinlich auch relativ bald da einem Deal mit den Vereinigten Staaten wahrscheinlich zumindest einmal am Verhandlungstisch Platz nehmen werden.
Das ist übrigens nur ein Nebensatz, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, um das zu verstehen. Anders als Europa war Japan nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich nur von den Amerikanern besetzt. Die haben dort quasi ihr Ding komplett durchgezogen, während sie in Europa immer mit den Franzosen, mit den Briten und mit den Russen irgendwie sich abstimmen mussten. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen.
Wenn wir uns jetzt ansehen, wie sich die Goldkomponente verändert hat, jetzt nur in China, das waren 2015 waren es 2% der gesamten Währungsreserven, jetzt sind es 5%, ja, mit den offiziellen Zahlen gerechnet, also mit den 2200 Tonnen. Ja. Das heißt, sagen wir, es sind 5000, dann wären wir jetzt bei knapp 10%. Ja. Ist noch immer im Vergleich zum Westen ist es deutlich weniger, im Vergleich zum globalen Durchschnitt, da sind es 19%. Aber das ist jetzt nicht nichts. Und auf der anderen Seite US Treasuries seit 2015, damals waren das 44% der Währungsreserven, jetzt sind es 30%. Also 14 Prozentpunkte Unterschied ist schon eine Riesenentwicklung innerhalb relativ kurzer Zeit. Das Problem meiner Meinung nach, ja, und wieso die Amerikaner jetzt auch so hyperventilieren, ist, dass sie natürlich relativ kurzfristig verschuldet sind. Und sie versuchen jetzt eben mit diesen Sticks and Carrots, über die wir dann wahrscheinlich auch noch sprechen werden, versuchen sie, die Schuldner eigentlich reinzulocken in langfristige Bonds. Also im heurigen Jahr muss man 7 Billionen Dollar refinanzieren, im nächsten Jahr sind es ca. 6 Billionen. Das heißt, 50% aller US-Staatsschulden müssen innerhalb der nächsten 3 Jahre refinanziert werden. Und da macht jeder Zehntel Prozentpunkt macht natürlich einen riesigen Unterschied. Ja? Also dieser Refinanzierungsaufwand, ja, und eben die durchschnittliche Laufzeit der Schulden ist ein ganz wesentlicher Grund, wieso man jetzt eben versucht, mit all diesen Maßnahmen, Stichwort Stephen Miram Paper, da seine Schuldenstruktur zu verändern. Wie beispielsweise ein Häuselbauer, der gehofft hat, ja, und da gibt es auch viele Beispiele, dass die Zinsen immer niedrig bleiben werden, sich aber in der Zeit bis über beide Ohren verschuldet hat. Die Preise waren natürlich hoch, wir haben einen Immobilienboom gesehen. Und dann hat es immer geheißen seitens der Banken, die Zinsen können ja nie mehr steigen, denn die Inflation gibt es nicht mehr. Ja. Dann haben wir doch einen relativ vehementen Zinsanstieg gesehen. Und genau das passiert jetzt eben im Big Picture. Und deshalb versuchen sie wirklich da in Richtung 50-Jähriger oder sogar Century Bonds umzuschulden, um einfach diese Tragfähigkeit der Schuldenbelastung irgendwie zu gewährleisten. Ja, also im heurigen Fiskaljahr geben die Amerikaner 1 Billion rein für Zinszahlungen aus. Das ist Neil Ferguson, den Historiker kennst du, der hat sich da will sich verewigen und hat das Ferguson's Law genannt und er hat gesagt, jede große Nation, jedes Imperium, das mehr ausgibt für Zinszahlungen als fürs Militär, ist dem Untergang geweiht. Und da befinden wir uns jetzt im Moment.
Ich wusste das nicht, dass der, also ich meine, diese Einsicht mit seinem eigenen Namen zu belegen, finde ich jetzt nicht so. Also,
ist kein Jilichs Law?
Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedora ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedora.io. Bitcoin ist die Zukunft, Bitcoin ist Freiheit, Bitcoin, das ist Dezentralität und das können wir feiern mit der Bitcoin Fashion von Satoshis Brother, egal ob Bitcoin Running Club oder dem Bitcoin Golf Club oder dem Austrian Economics Club aus der Reihe, die ich gemeinsam mit Satoshis Brother designt habe. Schaut unbedingt rein, nutzt den Code, was Bitcoin bringt, um euch bei eurer Bitcoin Fashion ein bisschen Geld zu sparen und tragt euer Statement in die Welt hinaus. Satoshis Brother.
Jede große Nation, die mehr ausgibt fürs Militär als für die Zinsen als fürs Militär, ist im Untergang geweiht. Naja, gute Frage. Ja, schwer zu sagen. Weil das Hauptproblem ist natürlich, aber das ist, da kommen wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste. Ich glaube, dass kein Mensch wirklich weiß, wie viel Geld Amerika ausgibt für sein Militär und für seine Landesverteidigung. Nicht? Also wie viele schwarze Funds, Töpfe muss es geben, damit die ihr Ding machen können. Wir erinnern uns an Donald Rumsfeld, wir sind alt genug, ja. 10. September 2001, uns fehlen was, 2-3 Trillions, das war damals noch viel Geld, naja. Heutzutage ist das ja Peanuts, ja. Wir wissen noch nicht, wo sie sind. also, aber gut, lassen wir das zum Abschluss vielleicht auf die Frage, gut, Schuldenlast, da kommen wir dann auch gleich in unserer nächsten und letzten Folge dieser Miniserie dazu, was ist jetzt wirklich der konkrete Plan Amerikas, auch was die Stablecoins betrifft und so weiter, die ja da eine Rolle spielen, aber China, was ist der Plan Chinas? Was glaubst du, ist Absicht Chinas, wenn es um das Weltfinanz-, Weltwährungssystem geht? Die haben ja auch noch immer Kapitalverkehrskontrollen geschlossen, die sind eine quasi geschlossene Gesellschaft. Die sind jetzt nicht auf dem Level, dass wir morgen den Yuan wirklich zur Weltwährung machen können. Egal, ob wir wollen oder nicht. Ich will auch nicht, aber mich fragt ja keiner. Was ist da, was siehst du da, wo geht da der Trend hin?
Ich glaube, China hat Zeit. Die schauen sich das einfach ganz entspannt an, ja, ziehen ihre Pläne durch, ja, fahren ihre langfristigen Strategien, während Trump natürlich langsam wieder nervös wird, ja, weil die Midterm-Elections anstehen. Also insofern, und wie gesagt, ich muss da auch nochmal betonen, ich bin kein Sinologe, ja, ich bin kein ausgewiesener China-Experte, aber so, wenn ich es mir als Asset Manager und Analyst wirklich das Big Picture anschaue, ja, und mir eben Dinge anhöre und durchlese von Leuten, die vor Ort sind, ja, dann wirkt es so, als würde China einfach ganz klar seinen Plan exekutieren. Dieser Plan ist langfristig. Und dann auf der anderen Seite hat man einen Donald Trump, das Akronym TACO, ja, Trump always chickens out, wo man sieht, dass es wahnsinnig erratisch ist, dass da Politik mittlerweile über Social Media gemacht wird, in einer unglaublich erratischen und teilweise auch peinlichen Art und Weise, ja, von der Kommunikation her. Ich glaube, die Chinesen schauen sich das mit einem Lächeln und wahrscheinlich einer Tasse Tee schauen sie sich das an, ja, und sehen das relativ, relativ entspannt.
Ich meine, man muss jetzt schon noch dazu sagen, ich habe die Kapitalverkehrskontrollen genannt, ja. Also wenn China so toll ist und kapitalistisch und technologisch so weit vorne und so weiter, warum haben sie dann Kapitalverkehrskontrollen? Warum darf ich dann nicht mehr als, ich glaube, $50,000 im Jahr ausführen aus China? Warum flüchten alle Chinesen, die können, nach Vancouver und kaufen dort Wohnungen? Also es kann ja so toll dann auch nicht sein.
Nein, das nicht, aber es gibt wahnsinnig viele PhDs, ja, die an den ganzen US-Elite-Universitäten studieren, die wieder zurückgehen nach China beispielsweise. Ja. Also so schlimm kann es dann auch wieder nicht sein. Ja. Ich mute mir nicht zu, jetzt da irgendwie ein Urteil zu fällen, ja, welcher Lifestyle der bessere ist. Ja. Aber Fakt ist, glaube ich, schon, dass es uns immer um Perspektive geht. Ja. Kann ich mir selber, aber in erster Linie auch meinen Kindern ein besseres Leben gewährleisten? Und da ist, glaube ich, die Perspektive nicht nur in China, sondern in den Emerging Markets eine positive Perspektive, wo man sieht, okay, es geht mir deutlich besser als der Generation meiner Eltern. Und es soll auch meinen Kindern deutlich besser gehen als mir. Und dafür muss ich eben Gas geben und arbeiten und wertschöpfend tätig sein. Während in der westlichen Welt schon eine gewisse Saturiertheit eingesetzt hat und sich eigentlich alle denken, okay, wir sind jetzt irgendwie ganz oben, aber die Zukunft ist eigentlich ein Abstieg. Ja.
Gut, und uns bleibt Spanien als Ort der Hoffnung.
Spanien, ja. Und, ja.
Naja, ich meine, ich weiß, was du meinst. Ich bin ja bei dir grundsätzlich, aber gleichzeitig hypertechnisierte Überwachungskapitalismus, den China da macht, unter roter Flagge noch dazu, ja. Ja, ich meine, was mich halt besonders aufregt oder stört, ist, dass es wahrscheinlich in Brüssel auch viele gibt, die sagen, na super, das machen wir genauso, ne? Nur halt mit blauer Flagge. Das stört mich am allermeisten. Aber von der Lebensqualität her kann ich mir nicht vorstellen, dass du dort, dass das wirklich vergleichbar wird und sein kann mit Europa. Aber vielleicht irre ich mich völlig.
Ja, mit Europa, aber wie ist die Lebensqualität in LA, ja? Wie ist die Lebensqualität?
Furchtbar.
Naja.
Ja, furchtbar. Ja.
Also, wie gesagt, ich glaube, es ist eine relative Betrachtung. Aber was mir eben ganz, ganz wichtig ist, ja, und ich hoffe, dass wir das im Zuge dieses Gespräches auch geschafft haben, dass wir ein bisschen so dieses Bild von China, das viele noch im Kopf haben, das ein bisschen zu verändern, ja, und für mich ist einfach das Reisen die beste Bildung, ja, und deshalb möchte ich eben auch im Herbst oder spätestens nächstes Jahr wieder nach China und da eben nicht nur Shanghai besuchen, sondern eben auch das Land und andere Städte, Shenzhen beispielsweise, das jetzt irgendwie so als das neue Hongkong auch gehandelt wird, und das wirklich auch einmal aus nächster Nähe zu spüren und zu erleben, ja. Und die Wahrheit ist so wie immer, ja, ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber ich kann dir sagen, letztes Jahr war ich zweimal in den Vereinigten Staaten. Also das wirkt jetzt nicht so, als wäre da die Zukunft, und es wirkt so, als wäre der US-Dollar einfach verdammt überbewertet. Ja. Und das ist, glaube ich, auch, wenn wir jetzt vielleicht zu unseren Themen wieder zurückkommen, eine massive Abwertung des US-Dollars ist einer meiner größten Überzeugungen auf Sicht der nächsten paar Jahre. Und das ist auch ganz genau das, was viele wesentliche Leute in der Administration von Donald Trump auch formuliert haben, ja, wirklich schwarz auf weiß, und was sich eigentlich immer stärker herauskristallisiert.
Geiler Cliffhanger, mein Lieber. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und sind gleich wieder da. Wann es ausgestrahlt wird, ist die nächste Frage, aber sind gleich wieder da mit unserer letzten abschließenden Folge zur langfristigen Fahrplan, Strategie Trump, Abwertung Dollar. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen, und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.